Liebe Gemeinde, liebe Freunde, erinnerte ihr euch, bei der Beschäftigung mit der Jahreslosung sind wir in der letzten Predigt vor 2 Wochen bei dem zweiten Hagar-Text angekommen, 1. Mose 21. Unsere Jahreslosung steht in 1. Mose 16, aber wir sind bei dem zweiten Hagar-Text angekommen, 1. Mose 21. Hier das Bild dafür. Nachdem Sarah ihr eigenes Kind bekommen hat, werden die Karten dieser Familie ganz neu gemischt. Ich lese uns den Abschnitt daraus. Das Kind wuchs heran, als Isaak, also der Sohn von Sarah und Abraham, der eigentliche, als Isaak dann von der Mutter Brust entwöhnt wurde, feierte Abraham ein großes Fest. Eines Tages bemerkte Sarah, wie Ismael, der Sohn der Ägypterin Hagar, sich über Isaak, ihren Sohn, lustig machte. Da sagte sie zu Abraham, jag mir die Sklavin und ihren Sohn weg. Abraham missfiel das sehr, denn Ismael war sein Sohn. Aber Gott sagte zu ihm, gräm dich nicht wegen des Jungen und wegen deiner Sklavin. Hör auf alles, was Sarah dir sagt. Denn nur Isaaks Nachkommen werden als die deinen gelten. Doch auch den Sohn des Sklaven mache ich zu einem Volk, weil er von dir abstammt. Am frühen Morgen stand Abraham auf, nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser, packte Hagar alles auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Hagar ging weg, doch verirrte sie sich in der Wüste von Beersheba. Der kurze Abschnitt aus dem zweiten Text. Der erste Ausstoß der Magd Hagar und der Jahreslosung war schon schlimm genug. Nun wird es noch dramatischer. Allerdings nicht nur für die Hagar selbst, sondern auch für ihren Herrn und Mann Abraham. Beide müssen nämlich eine ganz bittere Pille schlucken. Nur diese Pille kommt nicht allein aus Sarahs eifersüchtigen oder launischen Hand. Auf Sarahs Kapricen hin unterschreibt auch Gott selbst die zweite Ausweisung der Nebenfrau mit ihrem Kind. Da heißt es von Gott aus, gräm dich nicht, Abraham, wegen des Jungen und wegen deiner Sklavin. Hör auf alles, was Sarah dir sagt. Puh. Und damit haben wir schon als Leser ein Problem, geschweige die beiden Betroffenen, Hagar und Abraham. Haben wir hier etwa mit einem unzuverlässigen Gott zu tun? Für Abraham und Hagar steht irgendwo der Weltkopf auf einmal, wie vielleicht auf dieser Folie dargestellt. Auf der nächsten Folie habe ich es versucht abzubilden. Hagar fragt sich vielleicht in ihrem Herzen, Gott, hast du mir vor 14 Jahren nicht selbst gesagt, ich solle aus meiner Wüste zu meinem Herrn, zu meinen Herren zurückziehen, mich ihnen unterordnen und mit ihnen zusammenleben? Jetzt wieder in die Wüste? Wie geht das, Gott? Du selbst ordnest das durch Sarah ein. Und Abraham, der inzwischen sehr gereift ist und auch eine gesunde Beziehung zu seiner Nebenfrau entwickelt hat und zu seinem ersten Sohn, Abraham, Gott, mit dem besten Willen verstehe ich dich nicht. Mir bricht das Herz auseinander. Gerade ist die Familie einigermaßen in Fahrt gekommen. Und dazwischen steckt das eine Kind Ismael mit seinem Schicksal. Lieben, und kennen wir nicht auch solche Situationen aus unserem Leben, wo wir den Eindruck haben, dass Gott auf einmal völlig anders handelt und völlig anders spricht als davor? in den Zusagen und Zuwendungen, die davor uns gegenüber ergangen sind. Und ist nicht auch in der Bibel so, dass es immer wieder Wendungen gibt, die an Widersprüchlichkeit von Gottes Entscheidungen grenzen? Das nächste Bild. Von dieser Spannung ausgehend habe ich meine Predigt heute betitelt: Gott vertrauen statt verstehen. Gott vertrauen statt verstehen. Das ist die achte und zugleich die letzte Predigt der Predigtreihe. Es ist gut, gesehen zu sein. Ganz oben ist diese Überschrift für die Predigtreihe und ganz unten im Weiß die heutige Predigt. Gott vertrauen statt ihn zu verstehen. Dazwischen sind die Themen von den anderen sieben Predigten. Lieben, Gottes Wege sind für uns Menschen schwer bis unmöglich in allen Details zu verstehen. Der Prophet Jesaja bringt es seine Zeit ganz treffend auf den Punkt. Auch er setzt sich sehr stark auseinander mit dem, was Gott davor gesagt hat, was sie jetzt erleben mit Gott und als Menschen und was Gott ihnen nach vorne andeutet und ankündigt. Und da sagt er, Zitat Gottes, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Meine Gedanken sind viel höher als eure Gedanken, so wie der Himmel und die Erde sich unterscheiden. Oder dieser Jesaja und sein Kollege Jeremia und später auch der Apostel Paulus sagen, sind wir nicht etwa der Ton in der Hand eines Töpfers, der bestimmt, wie die Form des Gefäßes sein wird? Und schon vor ihnen allen beklagte der Hiob in seinen Klagen, dass es möglich ist, sich mit Gottes Wegen auseinanderzusetzen. Aber wir werden niemals dahin kommen, dass wir den Rand des Verständnisses erreicht haben, dass wir sagen können, jetzt begreifen wir, wie Gott ist. Wir kommen niemals zu Rande mit den Auseinandersetzungen um Gottes Willen, um Gottes Gedanken, um Gottes Wege, um Gottes Handeln. Und ich persönlich denke an den Anfang meiner pastoralen Tätigkeit in der ersten Gemeinde. Meine Frau Lina und ich sind dorthin gezogen in die erste Gemeinde mit dem Eindruck, dass Gott uns auf diese Weise führt. Auch die Gemeinde dort hat ziemlich bald den Eindruck gehabt, dass Gott ihr den richtigen Pastor und das richtige Pastorenpaar geschenkt hat. Und dann sind einige Jahre vergangen. Wir haben sehr viele gute Erfahrungen miteinander gemacht und hatten alle den Eindruck, dass es gerne so bleiben könnte. Die Finanzen stimmen, die Projekte in der Gemeinde laufen gut. Es gibt immer wieder neue Hoffnungen und neue Perspektiven, wie es mit der Gemeinde weitergehen könnte. Es war eine dynamische, spannende Arbeit und Mitarbeit in der Gemeinde überall vorhanden. Aber nach guten 9 Jahren haben Lina und ich den Eindruck gehabt, dass Gott uns persönlich weiterführen möchte. Und so sind wir von dort aus in die nächste Gemeinde gewechselt, mit dem Wissen, dass Gott uns weiterführt. Die Gemeinde aber konnte es gar nicht so richtig annehmen. Das war für sie eine große Herausforderung, das zu verstehen und als Gottes Führung einzuordnen. Wie? Gott hat uns zusammengeführt und jetzt geht ihr? Es ist schwer. Oder ich erinnere mich an eine lange seelsorgerliche Begleitung eines Ehepaares mit einem neugeborenen Kind. Ihre Ehe war wirklich alles andere als gut. Sie standen kurz vor der Scheidung und haben beide sehr stark um ihr Kind gekämpft. Die Frau meinte, das Kind soll auf jeden Fall bei mir bleiben. Der Mann aber war der Meinung, dass die Frau unzuverlässig sei. Sie missbraucht Alkohol. Aber er war der Meinung, dass er es schaffen würde, obwohl sein Beruf sehr anspruchsvoll ist, das Kind zu übernehmen und zu betreuen. In meinen Gebeten hatte ich den Eindruck gehabt, es wäre besser, dass das Kind doch bei der Mutter bleibt. Sie stillte das Kind noch. Und wir würden ihr auch eine Chance geben, sich aufzufangen und neu auszurichten und mit dem Kind zusammen auf einen guten Weg zu kommen. Und vielleicht kommen sie auch eines Tages zusammen als Familie wieder. Und dafür habe ich mich sehr stark auch beim Jugendamt eingesetzt. Nur nach einigen Wochen hatte sich herausgestellt, dass die Frau nur noch mehr Alkohol missbrauchte und dass das Kind bei ihr überhaupt nicht in guten Händen ist. Und eines Nachts sind wir mit dem Ehemann in die Wohnung gekommen. Die Frau lag total betrunken auf dem Boden, während das Kind rot angelaufen schreit. Ihr Lieben, ich packte persönlich das Kind in den Kindersitz und fuhr es entschieden mit dem Mann in seine Wohnung. Und dabei hatte ich wiederum den Eindruck, in diesem Moment handle ich genauso, wie Gott es möchte, obwohl es völlig anders ist als davor, die Wochen. Schließlich wurde das Kind dem Ehemann zugeordnet, obwohl der Ehemann in einem ziemlich herausfordernden Beruf unterwegs war. Und das hat sich ausgezahlt. Das Kind ist beim Vater aufgewachsen, während die Mutter nur noch tiefer in die Alkoholabhängigkeit hinuntergerutscht ist. In beiden diesen Beispielen kann man eine ziemlich deutliche Widersprüchlichkeit erkennen. Aber zurückblickend, schon damals und heute noch mehr, könnte ich für mich sagen, es war jedes Mal die Führung Gottes. Und das kennt ihr in eurem Leben oder aus eurem Umfeld auch sehr gut. Solche Beispiele, solche Erlebnisse und solche Gefühle. Ja, solche Zerreißsituationen. Wo ist Gott wirklich? Wo ist Gottes Führung wirklich? So wie damals oder so wie jetzt? Wir wünschen uns als Menschen sehr gerne gerade Linien. Generell im Leben und besonders, wenn es sich um Gottes Wege geht. Handelt. Aber dem ist meistens nicht so. Wir haben nämlich mit einem verborgenen Gott zu tun und so sind auch seine Gedanken für uns so nicht ganz klar zugänglich. Wir brauchen nämlich Zeit und Prozesse müssen ablaufen. Und nicht wenige Erfahrungen müssen zustande kommen, um zu erkennen, wie Gott uns führt. Beziehungsweise, dass Gott uns überhaupt führt. Und genauer gesehen, es ist recht oft so, dass wir bei unseren Entscheidungen und bei unseren Verhaltensweisen in verschiedenen Situationen zunächst bei uns selbst anfangen und zunächst von uns selbst ausgehen. Wir machen uns Gedanken, wir überlegen, wir treffen Entscheidungen, wir wagen Schritte, ob sie so sind oder so. Wir sind meistens die Handelnden zunächst. Wenn es aber etwas nicht läuft oder irgendwann später, beziehen wir oft auch Gott mit hinein. Aber in der Regel gehen wir erstmal von uns selbst aus. Und so muss Gott im Prinzip öfters Dinge zurechtbiegen, die wir Menschen bereits verbogen haben. Wobei das ein ganz schweres Gebiet ist, Gott von vornherein in alles mit einzubeziehen und von vornherein zu erkennen, wie ist denn sein Wille. Das ist schwierig, wirklich schwierig. Für einzelne Menschen, wenn sie sich mit anderen zusammenschließen, wird es ein bisschen einfacher, aber auch dort gibt es Schwierigkeiten. In unserer Hagar-Geschichte oder in unseren beiden Hagar-Geschichten sehen wir eine bestimmte Entwicklung. Einmal muss Gott sie aus der gefährlichen Wüste zurück in die Familiengesellschaft schicken, da wo sie diese Zusage von Gott bekommt. Er sieht sie. Nur dort kann sie zu dem Zeitpunkt überleben, selbst und ihr Kind zur Welt bringen und erziehen, also überleben. Ein anderes Mal, in der zweiten Geschichte, muss Gott diese Frau mit ihrem inzwischen älter gewordenen Kind aus dieser Familie rausnehmen, wegen der wahrscheinlich großen Gefahr von Eskalation, Anspannungen und so weiter. Hagar selbst ist schon damals am Brunnen oder an der Quelle in der Wüste bei dieser Zusage Gottes ermutigt worden, in den 14 Jahren stabiler geworden und das Kind ist erheblich älter geworden, so etwa 13, 14, 15 Jahre alt. Nun ist die Trennung eine bessere Lösung für alle, bevor es zu noch stärkeren Rivalitäten der zwei Frauen um ihre Besserstellung zu Mann im Kontext von Verheißungen Gottes und wer ist besser und wer kommt besser mit dem mit seinen alltäglichen seelischen Fragen und so weiter steigern würde, bevor es zu noch stärkeren Rivalitäten im Hause Abrahams kommt. Aber erst jetzt ist die Trennung dran. Damals war die Trennung nicht dran, obwohl die Menschen sich von sich aus getrennt haben. Die zwei jagen sie raus und sie geht. Gott hat sie wieder zusammengeführt. Jetzt ist die Trennung dran. Solche Situationen finden wir in der Bibel sehr oft übrigens. Gott ist wirklich nicht genau zu verstehen. Wie auch unser eigenes und gemeinsames Leben nicht genau zu verstehen ist. Wer will das alles überhaupt verstehen? Gott ist nicht genau zu verstehen. Besonders dann nicht, wenn man in einer Situation mittendrin steckt. Ich denke an Menschen, die in ihren Beziehungen als Ehepartner oder als Mitarbeiter miteinander sich verstritten haben und dann haben sie daran gearbeitet und haben sich wieder versöhnt und haben eine Zeit lang diese Versöhnung gelebt und dann bricht es wieder ein. Und die hatten den Eindruck, Gott hat ihnen die Versöhnung geschenkt, aber jetzt bricht es wieder ein. Wo ist Gott? Wir hoffen doch auf ihn und vielleicht haben beide auch auf Gott gebaut und dennoch kommt es wieder zu einem Einbruch der Beziehung. Und ich denke an die Menschen, die krank geworden sind, schwer krank geworden sind. Und dann haben sie um Heilung gebeten, persönlich oder in der Gemeinde, vielleicht auch Heilungsgebete in Anspruch genommen. Und die haben auch erlebt, dass Gott geholfen hat, dass Gott sie geheilt hat. Und dann vergehen einige Zeiten und die Krankheit kommt wieder. Der Tumor ist wieder gewachsen. Da bricht wieder alles zusammen. Gott hat Gebete erhört, hat geführt, geheilt, befreit und jetzt wieder. Wie denn, Gott? Wo bist du? Wie bist du zu verstehen? Mittendrin in solcher Situation. Es ist schwer. Und die Menschen, die in einem andauernden Krieg leiden und beten und hoffen. Und es gibt hier und da ein kleines Schimmerchen von Hoffnung. Es könnten wieder Friedensgespräche entstehen. Es könnte sich was wenden. Und dann treffen sich vielleicht auch wirklich die Verantwortlichen und sprechen über die Möglichkeiten des Friedens oder wie auch immer. Aber dann kommt wieder zu neuen Angriffen. Die Bomben und die Raketen fliegen wieder. Es ist schwer zu verkraften für Menschen, die hoffen, die suchen, die beten, die kämpfen um Frieden. Oder Menschen, die unter den unsäglichen Folgen von einem Erdbeben leiden, einige Tage vergehen, sie gewöhnen sich langsam an ihre neue, wenn auch sehr schwere Situation, finden sich nach einer Woche einigermaßen ab mit dem ganzen Leid und mit dem Gedanken, dass sie viel aufzubauen haben, dass vor ihnen eine schwere Strecke steht. Und dann kommt es zu neuen Erdbebenstößen, ganz kräftigen. Und es fallen neue Häuser und es gibt wieder neue Opfer. Boah. Gerade hat Gott ein bisschen ermutigt, gerade hat man ein bisschen Fuß gefasst und jetzt kommt es wieder zu einem Ruck und alles wird wieder beim Alten und noch schlimmer. Gott ist nicht genau zu verstehen und Gott ist nicht genau zu erkennen in den jeweiligen Situationen. Im Nachhinein kann man etwas deutlicher erkennen, dass Gott einen guten Weg gewählt oder geführt hat, wenn auch nicht immer vollkommen alles begreifen. Deswegen ist es gut, in dieser diskrepanten und schweren Welt mit so vielen Missständen, mit so vielen Brüchen, die nicht abreißen, es ist gut und sehr zu empfehlen, Gott zu vertrauen und immer wieder neu Gott zu vertrauen, anstelle ihn versuchen, in allen Details zu begreifen und mit ihm über seine Führungen zu hadern. Es ist empfehlenswert, ihm lieber zu vertrauen und immer wieder neu zu vertrauen, als zu begreifen und zu hadern. Dieser Gott, den wir niemals begreifen werden, er kennt unsere Wege ganz gut und Gott sei Dank, er geht sie mit. Er geht sie mit, damit sie uns nicht in laute Sackgassen führen hinein, wo wir wirklich gar nicht mehr rauskommen würden. Gott ist in seinem Wesen und in seinem Handeln verborgen und schwer nachvollziehbar. Aber er ist aktiv. Und wir dürfen immer wieder neue Erfahrungen mit ihm, obwohl wir schon so viele alte Erfahrungen mit ihm haben. Wir dürfen immer wieder staunen über immer wieder neue Erfahrungen mit ihm und immer wieder neu über seine bleibende Treue, obwohl wir uns manchmal auch verlassen fühlen zwischendurch. Und immer wieder über seine Liebe. Über seine Liebe, die nie aufhört. Die einfach nie aufhört. Aber vor allem dürfen wir staunen darüber, dass seine Gedanken mit uns immer irgendwie gut sind. Obwohl wir oft sie gerade andersrum erleben und spüren. Lieben, und als Christen sprechen wir von Gottes unbegreiflicher Gnade in Jesus Christus. Explizit als Christen dürfen wir das so sprechen. Von Gottes unbegreiflicher Gnade. Der Gott, der die Menschen im Alten Testament ganz anders umgeht, ihnen nämlich ein Gesetz auferlegt, wie das so gedeutet wird, und von ihnen die sogenannte Werkgerechtigkeit fordert. Sei gut, so wirst du gut bei mir. Erfüllst du das Normativ? Kommst du weiter? Dieser Gott ist auf einmal, auch in Anführungszeichen gesetzt, gnädig geworden. Er erteilt eine unbegreifliche Gnade. Du musst nichts mehr tun. Du wirst geliebt. Ich übernehme alles für dich, was du tun hättest müssen. Und dieser Gott verspricht andauernd im Alten Testament einen Retter, einen Messias, auf den immer mehr Menschen sich ausrichten und erwartend hoffen, ganz hungrig. Und sie haben auch eine Vorstellung, wie dieser Messias sein soll und sein wird. In einer Siegergestalt wird er erscheinen und alle überschatten seine Herrlichkeit. Und dann kommt dieser unbegreifliche Gott und ich muss jetzt mich beherrschen, weil das mich zutiefst berührt. Und wird ein Kind im Stall, in der Krippe, in seiner Herrlichkeit. Und da stirbt er noch am Kreuz, ein Verbrechertod, dieser Gott der Herrlichkeit. Wie kann man diesen Gott begreifen? Wie kann man seine Wege, seine Gedanken auf unsere Ebene stellen und versuchen, annähernd sich ihm näher zu kommen? Oder Gott, der Paulus weit über Jerusalem hinausführt in alle Länder und dort verkündigen lässt, dieses Evangelium der Gnade, diese unbegrenzte und bedingungslose Liebe allen Menschen. Dieser Paulus sagt doch von sich selbst, ich bin doch schwach, ich bin doch nichts, ich bin der geringste von allen Aposteln. Und gerade dieser Mensch, der dazu noch die Christen verfolgt hat, getötet hat, die Pläne Gottes versucht hat zu stören, der darf verkündigen allen Menschen in der Welt die gute Nachricht. Wie ist das zu begreifen? Ich kann das nicht. Ich komme an meine Grenzen. Ich pariere vor diesem Gott. Ich kann ihn nur anbeten. Ich kann nur bestaunen. Und immer wieder neu, wie ein Kind, wirklich kindlich vertrauen. Greifen kann man Gott wirklich nicht und nie. Aber ihm zu vertrauen, lohnt sich alle Zeit. Amen.